Hallo zusammen, Boris hier. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf einen Supporter des BVL-Podcasts, Metro Logistics. Metro Logistics ist ein deutschlandweit tätiger Kontraktlogistiker mit über 25 Jahren Erfahrung in der Handelslogistik und eigenem Logistiknetzwerk mit 400.000 Quadratmeter Lagerfläche. Zum Beispiel in Altlandsberg vor den Toren von Berlin. Im Multi-User-Lager stehen nicht nur 60.000 Quadratmeter Lagerfläche mit 4 verschiedenen Temperaturzonen zur Verfügung, sondern auch eine 5.000 Quadratmeter große E-Commerce-Plattform. Die ist ideal für E-Commerce-Startups und KMUs, weil Metro Logistics soll als Fulfillment-Partner die komplette Warenabwicklung für Konsumgüter aus den Bereichen Fashion und Beauty, Bücher und Spielzeug, Elektrokleingeräte, Wohnaccessoires und ungekühlte Lebensmittel übernehmen kann. Und Metro Logistics kann sich da wirklich um alles kümmern. Logistische Abwicklung, Value-Added Services, Retourenabwicklung und vieles mehr. Onboarding über eine standardisierte Schnittstelle und robuste IT-Infrastruktur gelingt auch innerhalb weniger Wochen, also für E-Commerce-Player eigentlich ideal. Wenn ihr am 19. und 20. Februar auf der E-Commerce-Expo in Berlin dabei seid, dann habt ihr Glück, denn dort ist Metro Logistics in diesem Jahr wieder vertreten und kann eure Fragen dort direkt vor Ort beantworten. Alternativ könnt ihr aber auch mich anpingen. Ich stelle euch gerne ganz unkompliziert den Kontakt zu den richtigen Leuten bei Metro Logistics her. Weitere Informationen über Metro Logistics findet ihr unter www.metro-logistics.de. www.metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute will ich erfahren, wann humanoide Roboter und KI-gestützte Robotik endlich flächendeckend in der Logistik im Einsatz sind. Dieses Feld macht nämlich gerade enorme Fortschritte und deshalb habe ich mir einen der führenden deutschen Forscher in diesem Bereich in den Podcast eingeladen. Dr. Werner Kraus leitet den Forschungsbereich Automatisierung und Robotik am Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA. Los geht's! Hallo Werner, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, freut mich, dich heute zu sehen und zu sprechen.
Sehr schön, sehr schön. Du warst schon mal zu Gast im Podcast, aber schon gefühlt viele Jahre her. Da haben wir wahrscheinlich auch über Automatisierung und Roboter gesprochen. Mhm. Aber heute möchte ich das Thema KI-gestützte Robotik und humanoide Roboter in der Logistik mit dir gerne aufnehmen. Mhm. Und da muss ich dazu sagen, wenn wir da, keine Ahnung, vor 3, 4, 5 Jahren drüber gesprochen hätten, wären 2 Dinge aufgefallen. Erstmal hätten alle gesagt, ja, klingt ja ganz spannend, aber das ist so eine Zukunftsmusik, das ist so weit in der Zukunft, worüber ihr da gerade sprecht, dass irgendwie humanoide Roboter in der Logistik im Lager unterwegs sind und irgendwie KI gestützt sind, weit, weit entfernt, das wäre Nummer 1. Und Nummer 2, wahrscheinlich hätten die meisten gesagt, ist ja alles schön und gut, aber nimm diese Roboter nicht unsere Arbeitsplätze weg. So, jetzt hat sich aber die Diskussion komplett 180 Grad gedreht in der Hinsicht, wie nah diese Technologien tatsächlich sind, wie greifbar die inzwischen werden. Und zweitens, ich glaube, wir sind uns inzwischen alle einig, dass wir gar keine andere Wahl haben, als mehr zu automatisieren. Aber aus welchen Gründen? Da kannst du vielleicht einsteigen. Was hat sich grundlegend geändert? Warum sind wir angewiesen darauf, gerade in der Logistik, in der Produktion, im Supply Chain Management? Warum brauchen wir Robotik?
Ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, das war, glaube ich, im Juni 2022, also vor knapp 3 Jahren.
Gefühl von der Ewigkeit, ja.
Gefühl von was sich damals getan hat. Also wir hatten damals noch kein ChatGPT, das war noch Zukunftsmusik. Und ja, wie du sagst, das Thema demografischer Wandel haut jetzt wirklich rein. Allein in der Lagerwirtschaft, jeder 5. Mitarbeiter ist über 55 Jahre alt.
Also werden das ist doch Wahnsinn. Überleg die über 55-Jährigen, die in Lagern unterwegs sind, die da arbeiten. Und das ist keine einfache Arbeit. Ne? Wir kennen alle diese Arbeit. Es ist zu verstehen, dass da der eine oder andere sagt, ja komm, mit 55 ist auch Schluss. Also ich mache gar nicht bis zum Ende, sondern zieh mich nochmal raus und dann ist das so eine Klippe sozusagen, wo auf einmal die Arbeitskräfte abfallen und zugleich kommt nicht genug Nachwuchs ran. Ne? Das ist die demografische Pyramide, die uns allen nicht gefällt, die da auf uns zuwächst.
Richtig, ja. Ja, und gleichzeitig haben wir natürlich auch gerade im Onlinehandel mehr Warenumsatz. Also das heißt, die umgeschlagene Ware steigt ja auch stetig an. Auch Fortpflanzungsraten weltweit sind am sinken. Wir haben weniger Nachwuchs, werden noch älter. Also wir sehen absolut seit Corona, dass das Thema Robotik also nicht mehr als Jobkiller gilt, sondern wirklich als Thema für die Wohlstandssicherung, weil ansonsten gehen hier irgendwann die Lampen aus.
Ja, und das vor allem auch im internationalen Kontext. Ne? Also wir konkurrieren ja in massivem Maße mit Asien, mit USA, um Produktionsstätten, ne? Um Wirtschaftsstandort Deutschland, dass wirklich tatsächlich hier produziert wird. Und wenn wir da den Zug verpassen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Aber vielleicht jetzt mal ein bisschen rüberschwenken auf den Bereich. Was hat sich denn tatsächlich getan? Du hast eben schon mal kurz erwähnt, damals damals, vor 3 Jahren, als wir zuletzt gesprochen haben, gab es kein ChatGPT, aber die meisten Leute, die jetzt hören, denken, ja gut, ChatGPT benutze ich irgendwie, um ein paar Fragen zu beantworten oder irgendwelche Texte vorzubereiten. Wie passt das in den Kontext von Industrierobotern beziehungsweise Robotern, die in der Logistik unterwegs sind? Was sind so die grundlegenden, wirklichen großen Änderungen in der KI, die passiert sind, die jetzt irgendwie euch nochmal ganz andere Möglichkeiten ermöglichen?
Also der größte Hype, den wir bisher haben mit Deep Learning, war ja sagenhaft quasi eine Bildklassifizierung. Darüber haben wir auch gesprochen, hier quasi Hunde, Katzen zu klassifizieren, als wir plötzlich Superhuman Performance erreicht haben mit KI, mit Deep Learning. Das war quasi der eine Hype. Und was wir jetzt quasi seit November 22 haben mit ChatGPT, dass plötzlich die generative KI soweit, also auch für jeden zugänglich ist. Ich mache einfach die Konsole auf und bin in der Lage, quasi mit der KI zu chatten, und die gibt mir quasi sagenhaft gute Hinweise. Und das hat quasi ja sehr viele Leute nochmal inspiriert. Wie wäre das eigentlich, wenn ich mit meinem Roboter auch so intuitiv arbeiten kann und ihm quasi Aufgaben zuteilen kann?
Okay, also die Interaktion mit diesen Geräten, mit Robotern, das wird sich ändern. Das können auch die meisten so intuitiv ein bisschen verstehen. Aber was haben diese großen Sprachmodelle, auf denen ChatGPT ja basiert, was haben die uns im Kontext gebracht? Die Art und Weise, wie Systeme lernen, wie künstliche Intelligenzen lernen, ist auch da ein Durchbruch, der über diese Interaktion mit Robotern hinausgeht? Ist der auch entstanden und wie sieht der aus?
Also der wird im Moment noch erschlossen, würde ich sagen. Also wir sind da jetzt halt quasi in einem Goldrush, weil wir natürlich jetzt sehen, wie gehen wir mit dem Roboter um, können wir die Programmierung verändern, aber auch so Themen wie Wartung, Support, kann ich quasi Instandhalter unterstützen, dass der mir quasi Wartungsanleitungen durchsucht oder auch quasi, was quasi in der Vergangenheit schon an Fehlern aufgetreten ist. Sprich, dort auch wiederum Ingenieure unterstützt, die ganzen Maschinen zu betreuen und das Expertenwissen dann auch zugreifbar zu machen. Wenn wir nochmal auch zurückschauen, quasi, also Deep Learning ist ja wirklich in der Logistik angekommen. Wenn man sich die Logimat anschaut, die jetzt auch wiederum vor der Tür steht, haben wir letztes Jahr schon unglaublich viele KI-basierten Roboter gesehen, wo die ganze Bildverarbeitung KI-basiert ist, wo ich vor ein paar Jahren noch jeden Artikel, jeden Collie einzeln einlernen musste, dem Roboter beibringen musste, das ist Länge, Breite, Höhe, das ist die Art, wie der aussieht, an der Stelle kannst du ihn greifen. Kann ich das jetzt quasi automatisiert machen über solche Foundation-Modelle? Und wir haben ja zum Beispiel bei den iPhone-Nutzern die ganze Bildsegmentierung on board. Ich drücke ja quasi zum Beispiel auf eine Person drauf oder auf ein Objekt in einem Bild und schon ist quasi das Bild freigestellt. Und diese Segmentierung ist eben jetzt auch in der Robotik angekommen, weil die kann ich jetzt auch nutzen, wenn ich mal in eine Kiste reinschaue, um quasi ein einzelnes Objekt zu segmentieren. Das ist schon mal die halbe Miete. Dann weiß ich, das ist der Artikel und dann kann ich es entsprechend auch greifen. Und das Ganze eben vortrainiert auf Daten aus dem Internet. Und das ist halt echt ein Quantensprung.
Okay, jetzt gibt's ja so ein weiteres Ereignis, was viele Leute in der Branche sind, so ein bisschen motiviert hat, beziehungsweise optimistisch gestimmt hat, war dieser Auftritt von dem Chef von Nvidia, von Jensen Huang, auf der CES, auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas, wo er ein paar Dinge vorgestellt hat. Vielleicht für Leute, die es nicht gesehen haben, was wurde vorgestellt und was hältst du davon?
Also das war direkt zu Jahresanfang schon mal ein Feuerwerk, was, glaube ich, also auch in der ganzen Robotik-Community eingeschlagen ist. Ist einerseits, klar, Nvidia, Chip-Produzent, die haben quasi neue Architekturen vorgestellt, neue Chips, die extrem leistungsfähig sind, also fast so einen kleinen Machine-Learning-Cluster-PC, der aber quasi so klein ist, dass ich ihn mir auf den Schreibtisch stellen kann. Das ist sogar so die eine Richtung. Aber die andere Richtung ist eben auch das Weltmodell Cosmos, der auf Basis von Videodaten trainiert wurde. Und das waren 20 Millionen Stunden, die die KI dort Videos geschaut hat. Und ich habe das mal umgerechnet. Das bedeutet, die KI hat etwa 250 vor Christus angefangen, YouTube zu schauen.
Okay.
Und das ist quasi ein Thema, was man jetzt wiederum für humanoide Roboter, mobile Roboter im Allgemeinen nutzen kann, weil die Roboter jetzt in der Lage sind, quasi in Umgebung Objekte zu erkennen, sich quasi auch in Umgebungen zurechtzufinden, die der Roboter davor noch nie gesehen hat. Also das heißt, werden auch hier in der Autonomie wieder besser.
Und das nochmal zu vergleichen, also AMRs, die Umgebung erkennen, gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren, sind auch im Einsatz, aber das ist nochmal eine ganz andere Story. Da könnte man ja auch schon sagen, oh, das ist auch KI, weil die haben auch Sensoren, die haben auch Kameras, die können auch ihre Umgebung erkennen, aber erklär mal bitte, warum das jetzt nochmal eine andere Dimension hat, gerade auch, weil die Art und Weise, wie AMRs trainiert werden, die müssen ihre unmittelbare Umgebung erstmal kennenlernen, ne? So wie ich das verstehe, die müssen erstmal rumfahren, erstmal so ein Lager kennenlernen. Mit dem, was du jetzt beschreibst, mit Systemen, die mit Millionen von Stunden von Videos schon gefüttert wurden, kommen die mit so einer Art Grundverständnis von ihrer Umgebung schon out the box sozusagen. Da dein Blick darauf, wie anders ist das tatsächlich?
Ja, die meisten EMRs arbeiten schon noch auf Laserdaten, also sprich auf den 2D-Daten. Das heißt, sie verstehen noch gar nicht so ganz genau, was sie da eigentlich sehen, bauen natürlich ihre Karten auf, auch SLAM, also die simultane Lokalisierung und Mapping, kann man auch als KI sehen. Es ist ein lernendes Verfahren, wie du sagst.
Ja.
Aber wir haben halt jetzt wiederum Tools an der Hand, die extrem gut auch auf Bild- und Videodaten arbeiten können, also quasi auf Farbdaten, die wir auch reinbringen. Und es erlaubt uns halt dann auch quasi Prognosen zu machen, sagen wir, wie sich zum Beispiel Menschen oder Dinge bewegen werden und was da überhaupt in meiner Umgebung auch los ist. Also wir haben nochmal ein wesentlich besseres Verständnis, was um uns herum passiert.
Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, diese Prognose. Ne? Also glaube ich, diese AMRs, wenn die mit diesem Laser oder Radar oder wie auch immer da operieren, auch selbst wenn sie Kameras haben, sind ja auch mal ein bisschen regelbasiert in der Hinsicht, dass wenn du dieses Objekt erkennst, dann bitte anhalten und warten auf neue Instruktionen. Das ist ein bisschen vorprogrammiert sozusagen, was passieren soll, wenn gewisse Dinge passieren. Wenn du jetzt über Prognosen sprichst und über wirkliche KI in so einem Roboter, dann verstehe ich daraus, dass der tatsächlich aus der Umgebung vergleicht mit dem gesamten Videomaterial beispielsweise, das ihm zuvor gefüttert wurde, aber daraufhin auch projizieren kann, was heißt das konkret für diesen Moment, den ich jetzt gerade erlebe? Muss ich anhalten? Muss ich umsteuern? Was muss ich konkret machen? Auch eine andere Dimension, ne? Andere Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen.
Ja, absolut. Und wir sehen ja jetzt mit den mobilen Robotern oder auch den humanoiden Robotern, dass wir jetzt ja quasi EMRs mit Arm haben. Das heißt, wir können ja jetzt plötzlich auch in der Umgebung Dinge greifen, Dinge bewegen. Und da brauchen wir natürlich auch ein Verständnis, sag mal, wo liegen denn meine Objekte, die ich greifen will? Was ist jetzt hier eine Palette? Was ist eine Übergabestation? Wenn die Palette leer ist, wo liegt eigentlich das Nächste? Das kann ich natürlich alles fest programmieren, aber dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn, keinen Spaß mehr. Mhm. Und wenn ich jetzt über ein Weltmodell gehen kann, kann ich dem Roboter sagen, geh mal in die Richtung, da findest du quasi diese Collies, kannst du die quasi aufs Förderband legen. Und er ist halt dann in der Lage, ohne fest programmiert zu haben, diese Aufgabe selber sich zu erklären und zu erfüllen. Das heißt, wir brauchen wiederum weniger Programmieraufwand.
Ja, du sagst, die haben wir schon. Also was ich mal gesehen habe, war irgendwie so ein Saugroboter, der irgendeinen Socken erkennt, den weggenommen hat und dann weiter gesaugt hat. Meinst du das mit, das haben wir schon? Oder gibt es tatsächlich AMRs mit Greifarm, die in der Logistik unterwegs sind? Nicht, dass ich wüsste, oder doch?
Genau, du spielst an auf den Roborock mit Arm. Der wurde auch auf der CS vorgestellt. Mal gucken, ob er sich durchsetzt mit so einem kleinen Ärmchen, um dir quasi die Socke aus dem Weg zu räumen. In der Logistik oder auch im Produktionsumfeld, also es ist eigentlich ja trivial, also quasi die Kombination, ich nehme einen AMR, setze einen Cobot obendrauf, gibt schon seit fast so alt, bis AMR ist. Aber es ist halt bisher quasi an der Komplexität der Programmierung gescheitert und auch am Systemgedanken.
Also vor allem keine smarten Greifarme, die tatsächlich erkennen können, was ist wo und greifen. Okay, das, wenn du sagst, die haben wir schon, okay, alles klar, die kommen sozusagen. Also diese Art von Roboter ist in greifbarere Nähe gerückt, sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Und aber gleichzeitig ist halt diese Kombination aus AMR und einem Roboter draufsetzen, ist halt so ähnlich geschickt, wie wir es in der Elektromobilität erlebt haben. Wo wir quasi aus Verbrennerautos einfach eine Batterie in den Kofferraum gelegt haben, einen Elektromotor reingebaut haben und gesagt haben, jetzt haben wir quasi ein Elektroauto. Also sprich, das Konzept, das Roboterkonzept ist nicht optimal. Und deswegen ist eigentlich das mit den humanoiden Robotern gerade auch so spannend, weil jetzt quasi das ganze Roboterkonzept nochmal komplett auf den Kopf gestellt wird. Und quasi sowohl, also von den Beinen sozusagen oder von der Plattform, können auch Räder sein, bis zu den Roboterarm wird alles durchgedacht als ein System. Als ein System, was von einer Steuerung gesteuert wird. Also bei diesen mobilen Robotern hat man häufig zwei Robotersteuerungen. Der eine steuert das EMR, der andere den Cobot. Jetzt ist es quasi in einer Einheit gedacht. Und ich glaube, das ist eben auch eine Revolution, weil wir damit wesentlich leistungsstärker werden.
Unbedingt. Lass uns mal einen Schritt zurück. Du hast eben ein paar Mal den Begriff Weltmodell benutzt. Ist vielleicht für die meisten ein neuer Begriff. Was verbirgt sich denn, was ist ein Weltmodell im Kontext von dem, was wir da gerade besprochen haben?
Also im Prinzip ist die Karte, die ich von dem EMR kenne oder von meinem Staubsaugerroboter zu Hause, auch schon mal ein kleines Weltmodell, weil ich schon mal eine Abbildung der Geometrie habe, die der Roboter versteht. Und ich kann ihn dann zum Beispiel in einen Raum schicken. Ich sag hier, geh in die Küche, geh ins Bad, geh ins Schlafzimmer und reinige dort. Die Weltmodelle, die wir jetzt hier haben, sind eben eine Stufe detaillierter, dass sie halt nicht nur eine Karte haben von der, sei es von der Wohnung, aber sei es eben auch vom Lager, sondern die wissen dann auch, wo ist eine Tür, wo liegen meine Objekte, meine Paletten. bis hin auch dazu, dass sie auch wissen, wie sie mit der Umgebung interagieren können. Also wo ist zum Beispiel ein Aufzug, wo ist quasi eine Kreuzung, wie arbeite ich, also interagiere ich quasi mit anderen Robotern und Menschen zusammen, die in der Umgebung unterwegs sind. Also es ist quasi ein wesentlich informationsreicheres Modell oder Abbildung der Realität.
Ja. Ja, und wie werden heutzutage und in Zukunft diese Weltmodelle erstellt? Also ich habe es ja eben schon mal erwähnt, glaube ich, die historische oder die traditionelle Art und Weise ist, dass ein AMR erstmal vorher das Lager abfährt und sich sozusagen seine Wege sucht und alles identifiziert und mappt und slam und was du vorhin besprochen hast. Aber in Zukunft ist der Anspruch, dass Roboter schon trainiert sind, schon eine Art Weltmodell haben und dieses Weltmodell auch sukzessive komplettieren können, verbessern können, dazulernen können, werden sie arbeiten.
Ja, also das ist quasi der Plan dahinter. Also ich vergleiche das gerne mit dem Sprung ins kalte Wasser, wo ich halt früher eben den Roboter noch sehr spezifisch programmieren musste um die Anwendungsumgebung. Bringt er jetzt schon so viel Wissen mit, dass ich ihn quasi ins kalte Wasser schmeißen kann und er quasi schon anfängt zu schwimmen und über Wasser bleibt. Weil er eben schon übers Trainieren, Stichwort 20 Millionen Stunden, schon sehr viel Wissen, allgemeines Wissen aufgesogen hat, wie die Welt so funktioniert.
Ja, und es ist aus seiner Sicht dann nicht notwendig, dass er Videomaterial von einem bestimmten Lager gesehen hat oder von irgendwelchen Lagern gesehen hat, sondern alleine aus dieser Fülle der Informationen, die dort gefüttert wurden, die dort zugrunde liegen, kann er Schlüsse ziehen, was das im Kontext von Lager beispielsweise bedeutet?
Ja, also da fängt er schon an. Da kommt jetzt nochmal ein Puzzlestück dazu, was auch Nvidia gezeigt hat, ist quasi, dass man an bestimmten Stellen den Menschen noch einbindet. Also das Thema Teleoperation, Fernsteuerung von Robotern kommt dann rein. Mhm. Weil halt wirklich jedes Lager ist noch anders, jeder Artikel, den ich greife, ist anders. Und das bringt den Roboter immer wieder an Stellen rein, wo er zunächst mal nicht weiter weiß. Und das haben wir jetzt auch immer gesehen, dass ich über Datenhandschuhe dann einspringe. Sprich, ich nehme den Roboter an die Hand und bewege ihn quasi so, dass er quasi die Aufgabe löst. Also ich löse die Aufgabe für ihn. Das entspricht eben auch so dem autonomen Fahren, wo eben die Autonomiefunktion auch sagt, bitte übernimm an der Stelle, ich weiß gerade nicht weiter. Diese Fahrsituation musst du als Mensch jetzt quasi übernehmen. Das gibt's auch schon für die Lieferroboter zum Beispiel, wo quasi im Backoffice sitzen dann Supervisor für Roboter. Mhm. Und ich habe gehört, dass jetzt so die Quote ist, dass quasi eine Person kann im Moment 10 Roboter betreuen.
Okay, also das Modell kennen wir auch ein bisschen. Also Enable Technologies macht sowas ähnliches mit Forklifts, also mit Gabelstaplern, die remote gesteuert werden können. Fanride macht das ähnliche mit Trucks auf dem Firmengelände und zukünftig woanders. Aber vielleicht nochmal die Frage, die sich jetzt mir stellt. Ist ja schön und gut, wenn der Chef von Nvidia auf einer großen Leitmesse CES da irgendwie was ankündigt und bis es dann tatsächlich angekommen ist bei uns in der Logistik und der Supply Chain, kann auch ein sehr, sehr langer Weg sein. Und du sagst so, das gibt's schon und dies gibt's schon. Das ist immer so die Frage, ja klar gibt es das schon vielleicht auch in deinem Lab oder so oder von irgendjemandem vorgestellt, irgendein Prototyp, aber beschreib mal bitte, ob es in diesem Fall schneller geht, ob sich diese Entwicklung beschleunigt in der Hinsicht, dass wir das auch in absehbarer Zeit hier erwarten können oder ob ist es immer noch Zukunftsmusik?
Jetzt in dem konkreten Fall gibt es ja auch ein Projekt von Nvidia mit Kion, mit Accenture, um quasi diese Plattform dann auch schon zu nutzen. Das, was sie gezeigt haben, waren aber mehr so Flotten- und Logistiksimulationen und Optimierung. Das hat mich jetzt noch nicht so überzeugt zu sagen, dass wir hier runter auf den einzelnen Roboter gehen, auf den einzelnen Forklift, an den einzelnen AMR. Das ist halt immer noch eine riesen Challenge, weil man halt doch mit allen möglichen Sensorschwächen und Störungen zu tun hat. Und natürlich, wenn man dann wirklich KI in Echtzeit auf dem Roboter hat, da darf auch nichts mehr schief gehen. Also da brauche ich eine absolute Robustheit. Und da kann ich quasi mit einer 80% oder 90% Genauigkeit auch nichts anfangen.
Ja, wenn jetzt bist du ja Leiter des Forschungsbereichs Automatisierung und Robotik am Fraunhofer, IPA. Wie beeinflusst das, was du jetzt da neu gesehen hast und neu gehört hast, diese neuen Möglichkeiten, wie beeinflusst das deine Arbeit? Was gibt es für Forschungsprojekte, wo du sagen würdest, Mensch, oh, das ist ja genau das, was wir für dieses Projekt gebrauchen können, beziehungsweise, oh, daran haben wir gearbeitet, brauchen wir jetzt nicht mehr. Was ändert sich jetzt für dich konkret?
Also das Thema der Plattformen, also KI-Plattformen, das nutzen wir. Da bauen wir auch drauf auf. Und wir sind ja jetzt seit über 50 Jahren damit beschäftigt, immer sagen wir, diese Automatisierungsgrenze nach vorne zu treiben. Also immer wieder uns Use Cases aus der Industrie anzuschauen. Die liegen halt vor allem im Bereich der Logistik, also quasi Kommissionieren oder auch Umgang dann mit flexiblen Teilen, also mit Textilien zum Beispiel oder auch mit Kabeln oder auch mit Beuteln. Die sind transparent, flexibel, Schüttgut. Und wir merken, dass es halt da immer wieder eine Grenze gibt, wo man mit klassischer Automatisierung nicht weiterkommt. Und wir wittern jetzt quasi Morgenluft, dass wir jetzt über KI diese Bildverarbeitung und auch die Programmierverfahren in Lage sind, Prozesse zu automatisieren, die man bisher SPS-programmseitig nicht umsetzen konnte. Also die konnte ich nicht in Code umsetzen, weil halt jetzt quasi Autonomie mit ins Spiel kommt. Das heißt, der Roboter ist in der Lage, Dinge zu erkennen, Greifstrategien selber zu entwickeln, die ich ihm so nicht hätte beibringen können.
Jetzt haben wir viel über diese KI-Modelle gesprochen, die Dinge ermöglichen, aber wo du gerade den Begriff Greifarm benutzt hast, was muss denn auf der Hardware-Seite passieren, um den nächsten Evolutionsschritt zu nehmen? Oder sind wir da sozusagen schon eigentlich sehr, sehr weit? Es fehlt bloß die KI, die die Hardware sozusagen fähig macht.
Also die Greifarme und Greiftechnik ist immer noch ein Flaschenhals. Also da sind die Fortschritte nicht so schnell. Interessanterweise hat auch OpenAI letztes Jahr auch noch Mechanikingenieure, Mechanical Engineers gesucht. Da gab es Jobangebote. Also auch OpenAI geht wieder in das Thema Hardware mit rein. Und wir schauen uns im Moment auch das Thema der Roboterhände an. Also Stand heute ist die menschliche Hand, was die Flexibilität und Feinfühligkeit angeht, unerreicht. Wir sehen aber jetzt sehr viele Hersteller, die jetzt kostengünstige Roboterhände auf den Markt bringen. Und diese Roboterhände in Kombination mit KI sehen wir wirklich als Gamechanger, dass wir halt plötzlich auch Objekte greifen können, die wir mit einem Sauggreifer, mit einem Vakuumgreifer, mit einem Klemmgreifer halt nicht handhaben kann. Vor allem, wenn ich halt eine ganze Vielfalt an Objekten habe. Mhm. Es ist ja relativ einfach, sagen wir, für definiertes Spektrum an Artikeln einen passenden Greifer auszulegen. Aber wenn ich halt dann nicht nur 5 verschiedene Artikel habe, sondern Tausende und vor allem möglicherweise auch unbestimmte, also Artikel, die ich vorher noch gar nicht kenne, dann komme ich eigentlich an so einer Roboterhand nicht vorbei. Und ein zweiter Aspekt dieser Roboterhände ist auch, dass die halt erlauben, wenn ich ein Objekt gegriffen habe, ich habe jetzt hier einen Kugelschreiber in der Hand, dass ich diesen Kugelschreiber dann auch in der Hand drehen kann. Das heißt, ich kann einen Teil dann aus der Kiste rausgreifen, kann es in der Hand positionieren und es dann in der gewünschten Orientierung dann auch ablegen. Also sogenannte In-Hand-Movements. Also das wird eben auch spannend.
Kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo diese Roboter mit bestimmten Fähigkeiten schon ausgestattet sind, aber dann tatsächlich noch für bestimmte Tätigkeiten angelernt werden? Indem sie einfach beobachten, wie normale Lagerarbeiter mit Gegenständen hantieren, um das Beispiel vom Kugelschreiber zu benutzen, einfach zu beobachten, mitzuverfolgen, wie so ein Kugelschreiber gedreht wird und daraus relativ schnell lernen? Oder wie lernt man einem Roboter, den Kugelschreiber zu drehen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also wir kommen natürlich jetzt sehr stark aus der Datenwelt. Also ich meine, diese Modelle, die hinter ChatGPT stecken, denen wird gesagt, dass sie 2026 etwa 80% des englischsprachigen Internets aufgesaugt haben. Quasi alles, was jeweils...
Alles, was nicht nied- und nagelfest war, wurde.
Alles, was, genau. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, ist quasi da eingepreist, eintrainiert. Jetzt haben wir den nächsten Schritt, dass wir das quasi auf Videodaten haben und Bilddaten. Also es hilft uns in der Bildverarbeitung. Was NVIDIA natürlich auch vorantreibt, ist das Thema Simulation. Also man versucht auch sehr viel über Simulation abzudecken, also darüber auch Trainingsdaten zu generieren. Andererseits aber auch den Halluzinationen vorzubeugen, also zu plausibilisieren, ob das, was die KI gerade vorschlägt, sagen wir mit dem Hammer das Licht auszumachen oder durch die Tür durchzurennen, ob das sinnvoll ist. Aber wir sehen, dass es immer noch nicht ausreicht und der Schlüssel ist tatsächlich der Mensch. Also wenn wir bei dem Kugelschreiberbeispiel bleiben, den Menschen zu beobachten, wie er das macht oder eben über Imitation Learning gezielt den Roboter quasi über einen Datenhandschuh teleoperiert fernzusteuern und dabei das Wissen aufzubauen, wie der Mensch so eine Manipulationsaufgabe löst.
Wir haben jetzt über NVIDIA gesprochen und du hast ein paar Mal erwähnt, da gibt es jetzt Anbieter von Robotik, Händen, Greifarm und so weiter und so fort. Stellt sich mir immer die Frage, woher kommen diese Anbieter? Wo stehen deutsche Anbieter bei dieser ganzen Story? Jetzt habt ihr natürlich eine lange Tradition, ihr macht eine Forschung, aber eine Forschung, die tatsächlich konzipiert ist dazu, dass tatsächlich auch Produkte entstehen, die wettbewerbsfähig, die marktreif sind und so weiter und so fort. Gib mal deine ehrliche Meinung, deinen ehrlichen Überblick darüber, wie gut wir in Deutschland da aufgestellt sind, dass wir tatsächlich auch solche Dinge entwerfen, entwickeln, an den Markt bringen und nicht wieder zugucken müssen, wie in China oder in den USA solche Dinge dann tatsächlich auf den Markt kommen, die wir vielleicht sogar erfunden haben. Das Beispiel gibt es ja auch sehr, sehr häufig. Also bitte deine realistische, ehrliche Einschätzung dazu.
Also wir haben gerade im Bereich der Greiftechnik ja wirklich die Weltmarktführer hier um die Ecke sitzen. Denk mal an Schunk oder Schmalz zum Beispiel. Mhm. Und die haben auch wirklich einen Weltruf. Ich glaube, das Datenthema, das beherrscht die USA besser wie wir. Aber zum Beispiel Wandelbot baut auf Nvidia auf. Also das sind sehr viele Kunden, die dann wiederum aus Deutschland sitzen und da Early Adopter sind. Also auch entscheidend wird am Ende sein, auf welcher Roboter-Plattform softwareseitig bauen wir auf. Da ist ja jetzt auch Intrinsic unterwegs mit Flowstate, die eine Art Roboter-Betriebssystem auf den Markt bringen, dass ich quasi ähnlich wie wiederum so am PC, wenn ich jetzt hier eine andere Kamera habe, die Kamera wirklich einfach einstöpsel an meinem Roboter und dann nicht erst einen Servicetechniker braucht zur Inbetriebnahme, sondern sich quasi der Treiber automatisch installiert und ich die Kamera innerhalb von Sekunden oder Minuten dann auch wirklich nutzen kann, weil wir halt doch noch einen sehr hohen Integrationsaufwand hier mit drin haben.
Ja, gehst du davon aus, dass solche Plattformen in Zukunft eher proprietär sind? Das heißt, gibt es einen großen Anbieter, der sich mit einem Standard mit einer Plattform durchsetzt? Oder gibt es auch das Szenario, das vielleicht wünschenswert ist, dass es eine Open-Source-Plattform wird, wo dann entsprechend auch das Ganze offen ist?
Also wahrscheinlich wird es beide Szenarien geben, dass sich quasi auch Neurorobotics treibt Neuroverse voran, wo es sich quasi um einen Roboterhersteller drum gibt. Wenn wir jetzt Intrinsic anschauen, die sind ja aber noch gezielt dann mit ROS und damit auch Open Source Software mit ROS Industrial zusammen. Und gerade in der Service Robotik bei den EMRs ist ROS eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Also es nutzen praktisch 80% der Service Roboterhersteller in ihren Produkten.
Die Startup-Szene in Deutschland, C-React habe ich gesehen, die haben gerade eine schöne Finanzierungsrunde bekommen. Neura ist ein weiterer. Wie sieht die Startup-Landscape bei uns aus? Lässt das zu wünschen übrig? Ist das ausgereift? Wie würdest du das bewerten?
Also wir sehen, glaube ich, in den beiden Investitionsrunden C-React 25 Millionen, Neura 120. Wirklich den Spiegel von dem, was wir eingangs diskutiert haben. Der demografische Wandel ist wirklich offensichtlich und wir brauchen gerade in der Logistik Automatisierungslösungen. Ich glaube, das argumentiert auch so quasi die recht hohen Bewertungen und Runden, die da gemacht haben. Wir sind da recht gut unterwegs. Wir haben da ordentlich Fahrt aufgenommen, was Startups angeht. Also jetzt allein zum Beispiel mein Bereich haben wir also eine Ausgründung pro Jahr. Also wir sind da selber super aktiv. Die riesen Herausforderung ist halt wirklich die Skalierung. Wir in der Robotik konkurrieren halt immer mit so Software as a Service, also mit irgendwelchen Software-Robotern sozusagen, die ich quasi über Nacht ausrollen kann, wo keine Hardware dahinter steckt. Und also viele Ausgründungen, die wir diskutieren, gehen halt immer in die Richtung, okay, wo sind hier quasi recurring revenues? Wie verdient ihr quasi automatisch wieder Geld und wie skaliert ihr eigentlich? Und da ist quasi Logistik ein sehr gutes Feld, weil ich halt doch relativ standardisierte Aufgaben habe. Wenn ich da in ihr Produktionsumfeld anschaue, da sind so Montageaufgaben sind halt doch immer sehr speziell und auch sehr komplex, was quasi so Feinfühligkeit angeht.
Vielleicht nochmal Themawechsel, jetzt verschärft sich so ein bisschen dieser Wettkampf zwischen USA und China beispielsweise. America first auf der einen Seite und China und Europa sitzt ein bisschen so in der Mitte. Das hat tatsächlich auch einen Einfluss auf deine Forschungsarbeit. Vielleicht war es in der Vergangenheit so, dass man vielleicht öfter mal kooperiert hat mit chinesischen oder US-amerikanischen Instituten beispielsweise, Unternehmen. Ist das heute auch noch so? Wird es in Zukunft noch so sein? Oder erleben wir auch so eine Situation, wo ja, es ein bisschen jeder macht sein eigenes Ding und schaut ein bisschen auf seine eigenen Vorteile und will sie nie in die Karten schauen lassen und dass dadurch auch die Wissenschaft dann entsprechend benachteiligt ist?
Also ich habe im Moment das Gefühl, dass wir, also mit den USA machen wir sehr viel, auch in den letzten Monaten. Also da sind wir auf Arbeitsebene sozusagen, jetzt mal nicht auf der politischen Ebene, wirklich zusammengerückt, weil die USA halt wirklich auch die Technologie aus Deutschland schätzen, also quasi die Ingenieurs-Know-how, Domain-Wissen in der Automatisierung und die ja auch über entsprechende Inflation Reduction Acts ja auch massiv in Automatisierung investieren. Ich glaube, das wird sich jetzt auch mit dem neuen Präsidenten eher nochmal verschärfen. In China haben wir relativ wenig Aktivitäten, muss ich sagen. Ich glaube, da ist irgendwo auch für uns so das Vertrauen ist da halt nicht ganz so ausgeprägt. Man nimmt halt dann doch auch immer mit, dass man Sorge hat, dass auch viele Daten immer abfließen. Also auch wenn ich quasi einen chinesischen Roboter quasi bei uns ins Labor reinstelle, denkt man schon mit, oh, der könnte ja alles noch, was der alles noch an Daten da mit aufsaugt, sozusagen.
Ja, was was das ganze Thema Förderung angeht, da lassen sich die USA ja auch nicht lumpen, geben gerade enorme Summen für Investitionen in KI-Modelle beispielsweise aus. Haben, wie du gerade gesagt hast, sich zur Aufgabe gemacht, Produktion wieder zurück in die USA zu bringen. Das kann nur mit Automatisierung funktionieren. Ich habe neulich mit Knut Allicke von McKinsey darüber gesprochen. Der hat gesagt, ja, wenn dieses Ziel, diese gesamte Produktion wieder zurück in die USA zu bringen, tatsächlich realisiert werden muss, dann müssen irgendwie Millionen von neuen Arbeitskräften irgendwie her, die es nicht gibt. Das heißt, das kann nur über Automatisierung funktionieren. Unterm Strich, Frage an dich, haben wir auch erkannt, wie brenzlig das Ganze ist und wie wichtig es ist, dass wir da im internationalen Wettbewerb tatsächlich mithalten können, und sehen die entsprechenden Förderungen auch so aus, dass das realistisch ist?
Also
oder ist Förderung vielleicht gar nicht das Problem? Was sind weitere Probleme?
Also tatsächlich hat so ein Bundeskanzler wird ja viel gescholten, aber er hat tatsächlich ein Beratungsgremium, den Zukunftsrat, der sich das Thema Robotik auch angenommen hat die letzten 2-3 Jahre. Und da sind in Deutschland ja auch 2 Projekte entstanden. Das eine ist das Robotics Institute Germany und das andere ist ROX, was quasi das anwendungsorientierte Projekt ist, wo auch wiederum Logistikthemen mit drinstecken. Nichtsdestotrotz, also die Summen, die da investiert werden, sind zu klein. Also wir reden da im einen Fall über 20 Millionen Budget, im anderen Fall über 60 Millionen Budget.
Das im Vergleich zu diesen Milliarden, die die USA annehmen. Und in China weiß man es nicht, aber da geht man auch davon aus, dass es einfach Milliardenbeträge sind, ne? Dass alles von der Regierung entsprechend gepusht wird ohne Ende. Dann haben wir ja schon mal ein Problem, ne?
Oder? Ja, also ich habe hier eine Statistik vor mir liegen, wo wir mal die Robotikinitiativen so in den Benchmark gestellt haben. In den USA sind es 6,5 Milliarden pro Jahr. Deutschland 70 Millionen pro Jahr. Und wenn man das, klar, es sind auch ein bisschen andere Volkswirtschaften, aber wenn man es mal umrechnet, also in den USA sind es etwa 20 Euro pro Person, also pro Einwohner. Und in Deutschland 84 Cent pro Einwohner.
Oh, okay. Ja, aber guck mal, wenn diese Welten so weit auseinander liegen, ne, was muss denn da jetzt passieren? Haben wir da eine Chance oder müssen wir sagen, okay, einige Dinge können wir einfach komplett vergessen, dann müssen wir einfach auf Technik aus den USA setzen und konzentrieren uns auf andere Bereiche, weil 1:1 konkurrieren können wir unter den Voraussetzungen nicht, oder?
Können nicht. Also es gibt, ich glaube, also Lichtblicke, also du hast gesagt, das Thema Startups, also sprich, da wird ja sehr viel Geld investiert. Ich meine, auch da mal ein Vergleich, Figure AI mit den humanoiden Robotern, die haben ja vor einem Jahr um die 700 Millionen US-Dollar eingesammelt in einer Finanzierungsrunde. Und das entspricht der Höhe von einem kompletten EU-Rahmenprogramm für Robotik, also für die EU-Robotikforschung über mehrere Jahre. Also das ist wirklich verrückt. Aber ich finde, da ist schon Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Also das eine ist, wir gehen ja wirklich sehr stark jetzt auch in Venture Capital, dass wir quasi auch selber Einhörner großziehen. Also damit auch viel Geld mit reinholen. Auch super spannend ist, ich glaube, bei vielen noch nicht auf dem Radar aufgetaucht ist, was in Heilbronn passiert. Also im Rahmen von der Dieter-Schwarz-Stiftung, der so Milliarden quasi in Heilbronn investiert, also in Bildungscampus, in den Innovationspark KI. Wir haben vor Weihnachten auch eine größere Fraunhofer-Initiative bekannt gegeben, die also auch erhebliche Finanzierung bekommt für den Bereich von KI und Robotik.
Okay, also ist nicht alles Doom und Gloom, sondern es gibt ein paar positive Zeichen am Horizont, die uns vielleicht optimistisch stimmen lassen könnten. Aber gib vielleicht jetzt nochmal so ein paar Dinge tatsächlich aus deiner eigenen Praxis, was du jetzt konkret so in den nächsten Monaten und Jahren an den Start bringen kannst, dass wir das da Verständnis von haben, und dann nochmal ganz konkret, was ist allgemein zu erwarten, wie die Logistik jetzt von diesen neuen Entwicklungen tatsächlich profitieren kann. Erstmal ein bisschen nochmal einen kleinen Einblick in die Dinge, die du gerade da am Start hast, auf die wir uns freuen können.
Also mich treibt eigentlich gerade vor allem das European Robotics Forum das ist quasi das größte Community-Treffen der Robotik. Das findet Ende März in Stuttgart statt, das erste Mal in Deutschland, also quasi Deutschland-Premiere, und wir erwarten da über 1200 Teilnehmer. Und da haben wir eben auch das Thema, also Synergien zwischen KI und Robotik, also quasi das, was wir jetzt so die letzte halbe Stunde diskutiert haben, haben wir da quasi an 3 Tagen im Programm in allen Facetten, also sei es über Regulierung, über neue Geschäftsmodelle, dann auch generative KI, humanoide Roboter wird da eine Rolle spielen. Das Ganze wird auch flankiert mit über 60 Sponsoren. Und wir sehen da auch halt wiederum, wie vielfältig die Robotik ist. Also das Fernziel ist zwar so eine General-Purpose-Technologie wie das Internet, dass es auch die Robotik wird, dass ich das im privaten, im Geschäftsbereich nutzen kann, wie eine E-Mail, ist quasi überall anwendbar. Das ist sozusagen das Fernziel. Aber es geht halt immer noch in die Anwendungsdomänen mit rein. Und da werden wir übrigens auch eine Keynote von NVIDIA sehen. Und was uns jetzt im Moment so umtreibt in dem Projekt ROX vom Bundeskanzler, haben wir jetzt auch verschiedene Use Cases für die Logistik tatsächlich. Also eben da das Kommissionieren quasi mit KI, wo man dann quasi beliebige Objekte greifen können und sie gleichzeitig auch ablegen können. Also das Besondere ist wirklich die Packplanung. Da kann der Roboter innerhalb von 100 Millisekunden entscheiden, wo er es ablegt, und sorgt dann dafür, dass ich halt keine Luft mehr verschicke, heute 50% Luft verschickt, sondern ich die Pakete auch ordentlich voll bekomme und dabei auch die Artikel nicht beschädigt werden, weil die dann auch in der Kiste, im Karton nicht mehr rumrutschen. Also das ist recht beeindruckend. Und auch das Thema mit den EMRs, kann ich ja sagen, also so forschungsseitig scheint eigentlich EMR im Indoor-Bereich in der Logistik eigentlich gelöst. Also da gibt es über 300 Hersteller, die EMRs in den Markt bringen. Wir schauen uns gerade intensiv das Thema der Outdoor-Navigation an, also von Halle zu Halle zum Beispiel. Da sind wir auch mit Rheinmetall innerhalb von ROX zugange, die quasi in ihrer Produktion Themen haben, dass man bestimmte Güter in einem Bunker tatsächlich lagern muss, der halt relativ weit weg ist von der Produktionslinie. Das heißt, da habe ich eine Strecke zu überwinden und da automatisieren wir gerade auch Routenzüge. Da kommen dann auch quasi wiederum 3D-Lidars zusammen, also weil wir halt quasi auch mit Umweltbedingungen umgehen müssen. Ich natürlich auch entsprechend Höhen und Tiefen habe auf dem Weg, den ich mit einem normalen Liniensensor nicht mehr erkennen kann.
Und jetzt nochmal unabhängig von dem Ding, an dem du gerade arbeitest, was glaubst du, was in diesem Jahr oder vielleicht im kommenden Jahr tatsächlich in der Logistik an neuen Dingen auftaucht, die tatsächlich marktreif sind, wo man dann tatsächlich auch zum erschwinglichen Preis diese Automatisierung, diese Roboter im Lager, in der Kommissionierung und so weiter sehen kann?
Also das Thema Kommissionieren mit dem Roboter, also das werden wir wirklich jetzt in der Breite sehen. Also da sind einige dran, also sei es eben C-React, zum Beispiel Covariant, Knapp, auch das IPA. Also da erwarte ich wirklich sehr viel. Wir werden auch weiterhin also einzelne Piloten sehen bei humanoiden Robotern, sei es zum Beispiel Agile Robot, die ja dann schon mal Kisten schleppen. Und ich hoffe mal, dass wir im Bereich der Greiftechnik auch weiterkommen, weil halt doch noch sehr viel mit relativ einfachen Saugern auch erledigt wird, wo wir halt auch nur einen Bruchteil von der Ware gehandhabt bekommen.
Okay, und jetzt mal so ein Ausblick, vielleicht die nächsten 5 Jahre, was ist dann Standard? Also wenn wir wirklich einen merkbaren, spürbaren Unterschied sehen im Vergleich zu heute. Wir haben über den demografischen Wandel gesprochen, der wird sich weiter verschärfen, es werden immer mehr Leute fehlen. Wenn wir in 5 Jahren tatsächlich signifikant mehr Roboter in der Logistik sehen als heute oder wird das einfach noch länger dauern?
Also die EMRs sind praktisch nicht wegzudenken. Aber ich denke, wenn wir in 5 Jahren sehen, dass wir wirklich auch auf einer großen Skala tatsächlich also Kommissionierroboter haben, die halt wirklich den ganzen Tag picken und packen. Ein anderer, sagen wir, White Spot, den wir auch noch haben, ist das Thema Truckloading und Unloading.
Ja.
Also da beißen sich ja auch einige noch die Zähne aus. Und ich denke, dass das in 5 Jahren dann auch mal in vielen Anwendungen dann auch gelöst ist.
Gibt es heute teleoperiert, ne? Also das funktioniert, glaube ich, schon verhältnismäßig gut. Also mit Gabelstaplern Trucks zu B- und Entladen. Das funktioniert in Teleoperation. Du redest jetzt von tatsächlich kompletter Automatisierung, das autonom zu machen, ne?
Es gibt zum Beispiel ein Startup, die haben jetzt auch gerade wieder 25 Millionen US-Dollar eingesammelt, die aber quasi mit einem kompletten EMR in den LKW reinfahren, also am Stück. Aber das kann es halt nicht sein. Also damit, das funktioniert auch nur, wenn ich auf der Gegenseite auch wieder das EMR ausfahre und so weiter. Aber
ich sprach jetzt von Enable Technologies beispielsweise, ne? Die traditionelle Gabelstapler beispielsweise per Teleoperation steuerbar machen und die können es nutzen, um LKWs zu B- und entladen. Ne?
Also ich kenne Foxbot, die sind relativ stark im Unloading. Es ist halt eine komplett andere Story, wenn ich quasi mit dem Gabelstapler quasi in den Truck reinfahren, raus, weil ich eigentlich nicht mehr das große Navigationschallenge habe, sondern ich habe quasi die Palette ja quasi auf der Gabel. Ich muss auf Kontakt fahren. Ich habe wenig Platz. Ich habe so, eigentlich ist es eher wie eine Montage und ich muss gleichzeitig aber auch, Stichwort Weltmodell, erkennen, wo quasi in meinem Truck Sicherheitsdinge rausstehen, wie meine Palette aufgebaut ist, damit das Ganze nicht auseinanderfällt.
Ja, also Herausforderungen gibt es noch genug.
Es scheint eine gewisse Königsdisziplin zu sein,
ja. Ja, ich merke trotzdem, du bist optimistisch, muss ja auch sein, als Wissenschaftler muss man sich Optimismus bewahren, auch in der Hinsicht, dass wir hier zeitnah Lösungen finden und dass Deutschland auch eine Rolle spielt. Also in spätestens 5 Jahren sprechen wir uns wieder, aber ich hoffe schon viel, viel früher, wenn die nächsten tollen Innovationen vielleicht aus eurem Lab, vielleicht von anderen anstehen, würde ich mich freuen, wenn wir uns mal wieder sprechen. Aber Werner, ja, an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass du dabei warst, vielen Dank für die Insights und mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Boris, bis zum nächsten Mal.
So, das war der BVL-Podcast mit Dr. Werner Kraus zum Thema humanoide Roboter und KI-gestützte Robotik in der Logistik. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.